Ja, heute habe ich mehr Autorität als sonst. Meine Stimme ist tiefer. Ich hoffe, ich halte durch. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Die werden dann manchmal unbewusst Menschen zum Segen oder werden selber gesegnet. Ein Beispiel. Eine Prinzessin geht morgens an das Ufer des Nils, hört ein Baby schreien, schickt ihre Dienerinnen ins Schilf, findet in einem Korb ein Kind, ein israelisches Kind, das eben ausgesetzt wurde, weil sonst die Ägypter zu dieser Zeit männliche Kinder getötet haben. Sie findet dieses Kind, zieht es auf wie das Kind eines Pharao, und so erhält Mose die beste Ausbildung, die man sich damals denken konnte. Das Schräge an der Geschichte ist, man braucht eine Amme, und dann darf die Mutter Jochebed ihren eigenen Sohn säugen und aufziehen und bekommt dafür sogar noch Geld. Und Martin Luther hat mal dazu gesagt, da ist dem Pharao kräftig ans Maul und ans Nasenloch gegriffen, dass er sozusagen den erzieht, der später seine Sklaven in die Freiheit führt. Ein Beispiel aus der heutigen Zeit, da ist ein Mann, der den Eindruck hat, dass er gerade heute einkaufen soll, aus irgendeiner Lust heraus, fährt er los zum Einkaufen, auf der Fahrt zum Einkaufszentrum, kommt er in ein Unfallgeschehen, wo mehrere Autos beteiligt sind. Er ist Krankenpfleger von Beruf, kann erste Hilfe leisten, und als später die anderen, der Rettungswagen, Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz kommen, ist man froh, dass jemand vom Fach vor Ort war und den Leuten helfen konnte, der sich eben auskannte. Manchmal ist das so, dass man denkt, das passt wie die Faust aufs Auge, Maßarbeit. Heute werden wir auch einen Text aus dem Neuen Testament, wir haben ihn schon gehört, lesen, wo man sieht, wie Gott Maßarbeit bewirkt, wenn es ums Thema Evangelisation geht. Und wir wollen uns drei Gedanken dazu anschauen. Den ersten habe ich überschrieben, Gottes Maßarbeit in der Führung. Ich nehme euch nochmal mit, in den letzten Wochen haben wir gehört, also Stephanus ist gestorben, also umgebracht worden, die Christen zerstreuten sich. Wir haben gehört, wie jetzt Philippus nach Samaria kam, er hat gepredigt, Menschen kamen zum Glauben. Dann war vorletzte Woche die Geschichte mit Simon, dem Zauberer. Und jetzt ist Philippus also weiter in dieser Stadt, in dieser Erweckungsbewegung. Man kann sagen, die Arbeit kann nicht besser laufen. Ne? Menschen kommen zum Glauben, Erweckungsluft, alles ist gut. Und mitten hinein kommt jetzt ein Auftrag Gottes. Wir lesen das nochmal, Vers 26. Da heißt es zu Philippus, aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Mitten am Tag in der Mittagshitze soll er irgendwo in die Wüste gehen. Ein Grund sagt ihm der Engel nicht. Der Engel sagt nur, geh dahin. So seltsam können manchmal Gottes Aufträge aussehen. Ich hätte mich gefragt, was soll ich da mitten in der Wüste, mittags in der Hitze, was soll da schon passieren? Hier brummt's doch in der Stadt, hier kommen doch Leute zum Glauben. Die Leute, die hier sind, müssen noch begleitet werden. Die sind doch gerade erst Christen geworden. Warum soll ich jetzt irgendwie in die Wüste gehen? Wer weiß, ob ich da überhaupt jemanden treffe? Und Philippus hätte auch sagen können, und Herr, wenn ich jetzt gehe, wer nimmt denn meinen Platz jetzt hier ein? Wer ersetzt mich denn hier vor Ort? Also Gott weiß, wie wir Menschen ticken und denken. Darum schickt er ihm nicht nur eine Eingebung, sondern ein Engel beauftragt ihn, damit Philippus ziemlich klar wird, also um die Sache komme ich nicht rum. Der Engel sagt ihm, geh dahin. Und wie reagiert Philippus? Wir lesen das in Vers 27. Da heißt es, er stand auf und ging hin. Das finde ich so schön an Philippus. Als der Engel ihm Auftrag gibt, gehorcht er einfach. Er fängt nicht an zu diskutieren mit dem Engel, so wie ich es jetzt getan habe. Er sagt auch nicht, ich muss nochmal drüber beten, ob das jetzt richtig ist. All das tut er nicht. Er geht dahin, auch wenn er nicht weiß, was ihn dort erwartet. Man könnte es kurz zusammenfassen, der Geist führt, Philippus geht. Nur so erfahren wir es hier. Und stellt euch vor, er kommt jetzt zu dieser einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, mitten in der Wüste. Und eine Zeit lang passiert vielleicht gar nichts. Der steht da und guckt auf seine Uhr, die er nicht hat. Und es passiert noch nichts. Und dann liest man so einen schönen Satz in der Bibel, in Vers 27, da heißt es, und siehe, ein Mann aus Äthiopien war nach Jerusalem gekommen. Müsst ihr mal darauf achten, wie oft so wichtige Dinge in der Bibel mit diesem Wort siehe eingeführt werden. Das heißt, schau genau hin, siehe, guck dir das an. Es passiert etwas, der Geist führt einen Menschen genau dorthin, wo Philippus ist. Also Philippus und dieser Mann treffen dort zusammen. Und dann erfährt man, im Hintergrund hat Gott schon lange eine Geschichte im Gange, die Philippus da noch nicht geahnt hatte vorher. Er kommt dahin und erlebt das. Aber an Philippus nimmt man eben mit, zweimal führt ihn der Geist, einmal durch einen Engel, einmal durch so eine Eingebung, und zweimal gehorcht Philippus. Was zeichnet den Philippus also aus? Charles Stanley hat das einmal so formuliert im Zitat. Er hat gesagt, Philippus war nicht mächtig im Geist, weil er Zeichen und Wunder vollbrachte. Die hat er auch getan. Aber er hat gesagt, vielmehr machte er sich durch einfachen Gehorsam Einnahmen. Wohin auch immer der Geist ihn führte, folgte er. Was auch immer der Geist ihm eingab, sagte er. Das dürfen wir von Philippus, glaube ich, lernen. Offen zu sein für Gottes Führung. Und wenn Gott uns führt, dann auch das umzusetzen und zu tun. Weil das wird dann für uns selbst und für andere Menschen zum Segen. Das Problem für uns, dass wir manchmal nicht so genau wissen, nicht jedem von uns erscheint ein Engel und sagt, geh da und dahin, das wäre schön, aber wir müssen manchmal einfach prüfen, was dran ist. Aber wenn Gott dir so einen Eindruck aufs Herz gibt und das widerspricht nicht dem, was Gott woanders gesagt hat, dann ist man erstmal gut beraten, das vielleicht in Erwägung zu ziehen und vielleicht loszugehen. Wie könnte das aussehen? Vielleicht hast du einen Eindruck morgens und du kannst nicht erklären, warum, dass du einen Freund besuchen sollst. Und wenn das so ist, dann möchte ich dir Mut machen, den Freund oder die Freundin zu besuchen. Das ist nichts Falsches. Selbst wenn es nicht von Gott käme, wird dein Freund sich normalerweise, denke ich, freuen, wenn du ihn besuchst, auch wenn nichts anliegt, und sagen, schön, dass du da bist. Wenn das aber von Gott kommt, dann wird dein Freund sich umso mehr freuen und dann erwartet dich entweder eine Aufgabe, wo du diesem Menschen helfen kannst und ihn unterstützen kannst. Und vielleicht erlebst du sogar ein Wunder, dass du genau die Person bist, die in diesem Moment bei ihm sein muss, um in einer schwierigen Situation zu helfen. Ein Pastor hat das erlebt, Pfarrer Samuel Keller, der hat geschrieben in anderer Weise, er ging morgens wie ich zum Gottesdienst. Und auf dem Weg zum Gottesdienst hat er den Eindruck, dass er seinen Predigttext ändern soll. Das machen Pfarrer besonders gerne. Ich habe meinen Predigtplan im halben Jahr im Voraus fertig, weiß, worüber ich predige. Ich habe es bisher ein- oder zweimal gemacht, dass ich relativ kurzfristig was geändert habe. Sonst hilft mir Struktur. Aber er hat den Eindruck, an diesem Morgen, ich soll meinen Predigttext ändern, und zwar über einen Vers aus Psalm 39, Vers 2, da heißt es, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge und will meinen Mund einem Zaun anlegen. Und er predigt über diesen Text und am nächsten Tag kommt ein Geschäftsmann aus seiner Kirchengemeinde zu ihm und sagt, diese Predigt hat ihn davor bewahrt, einen großen Fehler zu machen. Denn einer seiner besten Freunde und Geschäftsleute, mit dem war er irgendwie übereinander gekommen, die hatten sich über irgendwas zerstritten. Und er hatte schon einen Brief geschrieben, bitterbösen Brief, weil der andere sich nicht entschuldigen wollte. Hat er den Brief aber noch nicht abgeschickt, sondern hat an dem Morgen gesagt, heute gehe ich erst nochmal in den Gottesdienst und höre nochmal meinem Pfarrer zu, was er zu sagen hat. Und dann hat er genau diese Botschaft gehört, dass er seinem Mund einen Zaum anlegen soll und nicht gleich losballern soll und gesagt, und weil Sie das gesagt haben und ich den Eindruck hatte, ich soll Sie noch mal hören, habe ich den Brief nicht geschrieben. Und sagt, und heute, Sie werden es nicht glauben, hat mir der Freund und Arbeitskollege, der andere Unternehmer, geschrieben und sich entschuldigt für das, was schiefgelaufen ist. Und unser Verhältnis ist wieder in Ordnung, weil wir beide bereit waren, auf das zu hören, was Gott sagt. So kann es sein, wenn wir das umsetzen. Den ersten Gedanken möchte ich mit einem Gebet, sozusagen, was man beten kann, dass man sich das so vielleicht vornimmt. Vater, hilf mir, Philippus, deiner Stimme zu gehorchen, auch wenn ich es vielleicht manchmal nicht verstehen kann. Der zweite Gedanke, man sieht Gottes Maßarbeit in der Vorbereitung. Der Pfarrer Paul Deitenbeck aus Lüdenscheid, er hatte mal früher dieses schöne Zitat gesagt, Menschen, die mit Jesus rechnen, kommen immer in vorbereitete Verhältnisse, weil wir einen Herrn haben, der eben der Herr der Dinge ist, der Herr der Lage ist. Das geht im Philippus jetzt auch so. Also stellt euch vor, er ist in der Wüste, er sieht diesen Mann auf diesem Reisewagen, der dort unterwegs ist, und wir erfahren etwas über diesen Mann. Jetzt Vers 27, da wird er uns beschrieben, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Also das Äthiopien, von dem hier die Rede ist, ist das, was heute am Oberlauf des Nils wäre. Da kommt dieser äthiopische Kämmerer her. Der König von Äthiopien, der wurde als so heilig betrachtet, dass er sich um weltliche Dinge nicht kümmern durfte. Der war eher ein geistliches Oberhaupt und stattdessen hat seine Mutter regiert. Für manche Mütter vielleicht der Traum aller Dinge. Auf jeden Fall war die Kandake, die Regierungsgeschäfte übernommen hatte. Und der Mann, dem Philippus hier begegnet, ist Schatzmeister, Kämmerer. Der verfügt und verwaltet das Geld der Königin, der Kandake von Äthiopien. Und zugleich wird er auch als Eunuch, als Verschnittener beschrieben. Für uns ist das heute seltsam, aber im Orient war das nicht unüblich, dass hohe Beamte manchmal Eunuchen waren. Dann konnte man sich uneingeschränkt seinem Geschäft widmen und war sexuell nicht abgelenkt. Das war nicht unüblich. Vor allem, wenn es noch eine Königin war, dann war da auch nichts zu befürchten. Andere Zeiten, andere Sitten. So. Also, und dieser Mann wird es beschrieben als ein Mann mit Macht und Einfluss, also einer der höchsten Beamten, und auf der anderen Seite war ein Mann mit einer tiefen Sehnsucht. Stellt euch vor, der macht sich 2000 Kilometer auf die Reise nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten. Warum? Weil aus einer Kultur kommt, in der es viel Götterei gab und viele Menschen damals waren es leid, diese viel Götterei zu erleben und zu hören, es gibt einen Gott, der das ganze Leben in der Hand hat, der Herr über alles ist, war für manche Menschen faszinierend, herausfordernd und darum kommt er nach Jerusalem, um diesen Gott sozusagen näher kennenzulernen. Wenn Ausländer also nach Jerusalem kamen, da gab es zwei verschiedene Gruppen. Es gab Leute, die nachher so fasziniert waren vom Judentum, dass sie sagten, ich möchte im Prinzip auch Jude werden. Die nannte man Proselyten, die wurden dann beschnitten und mussten das mosaische Gesetz einhalten. Und es gab eine zweite Gruppe, das waren die, die nicht so weit gegangen sind, die sich nicht beschneiden ließen, nicht Juden werden wollten. Die nannte man die Gottesfürchtigen, die trotzdem in der Synagoge gingen, Bibeltexte lasen. Und dieser Mann, der war vermutlich ein Gottesfürchtiger. Wieso? Weil er im Volk Israels als Eunuch gar keinen Platz hatte. Es gab einen Text in 5. Mose 23, da heißt es, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Stellt euch vor, da macht sich einer 2000 Kilometer auf den Weg, kommt zum Tempel, und man sagt ihm, du darfst zwar die Schriften lesen, aber du darfst hier nicht rein. Du bist ein Verschnittener. Für dich ist hier im Tempel kein Platz. Du darfst dich gerne irgendwie damit beschäftigen, aber nur so am Rande, peripher. Der Zugang zum Tempel bleibt dem Mann verschlossen, aber seine Faszination für Gott ist deshalb trotzdem nicht weg. Wer erfährt, der nimmt sich eine Schriftrolle des Jesaja mit nach Hause. Für uns klingt das so lapidar. Eine Schriftrolle des Jesaja müsste man, damals war das ein Jahreslohn eines Tagelöhners, so teuer war eine Schriftrolle, der kauft sich die, investiert dieses viele Geld und reist also mit der Schriftrolle, die war dann in Griechisch und nicht in Hebräisch, reist mit dieser griechischen Schriftrolle nach Hause und nutzt die Stunden auf seiner Karre, beim Rumpeln, das macht Lesen immer Spaß, beim Autofahren und so, und manche können das, manche nicht, der konnte das wohl, er las so ein bisschen in seiner Schriftrolle. Und jetzt sieht man, wie Gott genial führt. In Apostelgeschichte 8, Vers 29 geht es weiter, da heißt es, der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Das war jetzt kein Rennwagen. Also so hopplige Straßen, ne, auf so einer einsamen, der war nicht allzu schnell, aber der Philippus muss wahrscheinlich schon sich ein bisschen Mühe geben, um da mitzukommen. Und was hört Philippus? Er hört, wie der Mann laut liest. Damals hat man oft laut gelesen, guter Tipp an dich, Bibel lesen. Wenn ihr größere Texte lest, lest laut, man behält mehr im Kopf. Er liest laut, weil es ja auch eine fremde Sprache war, Griechisch. Er liest laut und was liest der Mann? Wir schauen noch mal rein. Er liest etwas aus Jesaja 53, aus einem der Gottesknechtslieder. Da heißt es, er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt. So machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt, erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Ich sag mal so, ne, zu der Zeit gab es noch keine neutestamentlichen Schriften, noch kein Evangelium. Es gab zu der Zeit nur das Alte Testament. Und ich jetzt sag mal, einen besseren Text hätte der Mann zu dieser Zeit nicht lesen können als genau diesen Text, den Jesus auf sich selber bezogen hat als Gottesknecht. Und Jesus sagt, im Prinzip bin ich dieses Lamm, das für euch gestorben ist, der die Sünde der Welt trägt. Also wie die Faust aufs Auge, also hundertprozentig passt das. Der liest gerade diesen Abschnitt und Philippus hört diesen Abschnitt, wie er das liest. Besseren Einstieg für ein evangelistisches Gespräch kann man kaum haben. Und Philippus nutzt diese offene Tür und sagt, verstehst du denn da, was du gerade gelesen hast? Und der Mann sagt, nee, wie soll ich es denn verstehen? Hat mir keiner erklärt. So bibelsicher ist er nicht als Ausländer. Sagt, komm zu mir in den Wagen und hilf mir, erklär mir das. Und dann sagt der Mann, von wem spricht denn der hier? Spricht er jetzt von sich selbst oder von einem anderen? Und der Philippus, der freut sich, der bekommt eine Vorlage und darf von seinem Herrn erzählen, erzählt von Jesus. Und es beginnt ein tiefgehendes geistliches Gespräch, wo am Ende dieser Mann zum Glauben kommt, der auf der Suche ist, sich öffnet und Christ wird. Man sollte es manchmal nicht glauben, wie zufällig manchmal Dinge sich ereignen, wenn Gott im Leben eines Menschen wirkt. Wie da manchmal Dinge so zusammenpassen, dass man hinterher denkt, eigentlich hätte es auch nicht besser sein können. Der Großvater meiner verstorbenen Frau, der hat einmal dieses schöne Zitat gesagt, der hieß Gerhard Mucken, auch wenn man es Möcken schreibt, aber er hat Wert darauf gelegt, dass er Mucken heißt. Gerhard Mucken, der hat gesagt, Zufall ist, was einem aus Gottes Händen zufällt. Das fand ich immer schon schön, dieses Zitat. Zufall ist, was einem aus Gottes Händen zufällt. Das erlebt jetzt der Philippus. Dieser Zufall, der passt genau in dieser Situation. Damit komme ich so zu uns. Vielleicht möchten wir ja auch mal Zeuge sein für Jesus. Wir sind ja auch aufgefordert, Zeugnis zu geben über das, was wir mit Jesus erlebt haben oder wer Gott für uns ist. Und manchmal hält man ja Ausschau nach offenen Türen. Ich möchte dir Mut machen, dafür zu beten, dass Gott dir offene Türen schenkt. Es ist immer am besten, wenn Menschen dich fragen und du sie nicht irgendwie bequatschen musst, das sollen wir sowieso nicht. Ne? Aber wenn Menschen von sich aus Fragen stellen und wir ihnen einfach Antwort geben dürfen, bete für offene Türen. Ich bin mir relativ sicher, dass du keinen Äthiopier in einer Kutsche in der Wüste zwischen Jerusalem und Gaza treffen wirst. Ich vermute, das ist recht einmalig gewesen. Aber in deiner Situation könnte das so aussehen, dass dir irgendjemand, mit dem du im Gespräch bist, den du kennst, plötzlich über eine Krise in seinem Leben erzählt, über Sorgen, die ihn nicht loslassen und der dir sagt, ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Und dann will ich dir sagen, das ist vermutlich so ein Moment, den Gott dir schenkt. Denn dann kannst du sagen, jeder von uns hat selber schon Sorgen erlebt kann sagen, so bin ich damit umgegangen, das hat mir geholfen. Ich konnte wenigstens beten oder habe erlebt, wie Gott mir anders geholfen hat. Bitte Gott darum, dass er dir sowas schenkt. Es kann sein, du bist an der Uni oder Schule, ein Mitschüler oder Kommilitone hat vielleicht eine Arbeit verhauen, die wichtig war und sagt, mein Leben ist im Prinzip kaputt, ich kann meinen Schulabschluss nicht machen oder mein Studium schaffe ich nicht, mein Leben ist wertlos. Dann ist es eine Möglichkeit für dich, diesen Menschen aufzubauen und zu sagen, dass das nicht stimmt. Unser Leben wird nicht bestimmt von Noten oder Leistungen, sondern von Gott. Und ich kann ihm sagen, wie mir das geholfen hat oder dir das geholfen hat. Oder bei der Arbeit, ohne großes Federlesen, sagt plötzlich dein Kollege oder deine Kollegin, meine Frau hat mich verlassen oder mein Mann ist fremdgegangen oder ich war beim Arzt und habe festgestellt, dass ich eine schreckliche Diagnose bekommen habe und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist eine Gelegenheit, wo man wirklich mitfühlend, anteilsam sein kann, wo man dem Menschen zur Seite stehen kann und ihm dann auch vielleicht sagen kann, was einem selber geholfen hat, wenn man Ähnliches erlebt hat. Also bete für offene Türen und wenn Gott sie dir schenkt, dann nutze sie auch. Wisst ihr, der Philippus hat an dieser Stelle nichts weiter getan, als Gott zur Verfügung zu stehen. Er hat einmal eine Frage gestellt, verstehst du, was du liest? Also ein bisschen aktiv ist er geworden. Alles andere hat Gott schon vorbereitet. Und wir sollten Gottes vorbereitenden Maßnahmen vertrauen, dass das gut ist. Der letzte Gedanke, Gottes Maßarbeit in der Entscheidung. Also, der Mann hat im Tempel keine Antworten bekommen. Und jetzt erlebt er Gottes Maßarbeit, denn er kriegt eine Antwort von Philippus. Er lernt Jesus kennen, durch dieses Gespräch von Philippus kommt er zum Glauben. Er sieht Wasser und sagt, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Wir lesen das nochmal hier. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei. Der Hofbeamte meinte, sieh, das ist Wasser. Kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser. Philippus taufte ihn. Für den Philippus war die Situation klar, da war er dabei, ne? Der hat das erlebt, dass der Glaube echt war, weil manche das aus diesem Geschehen nicht rauslesen konnten, wurde später noch Vers 37 eingefügt. Da wird fragt Philippus den Kämmerer extra nochmal, glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ja, und dann bekennt er das. Für Philippus war das nicht nötig. Für uns als Leser hatte jemand es gut gemeint, hat gemeint, damit wir das auch wirklich verstehen. Und nicht denken, der war ja gar nicht richtig bekehrt oder so. Dann wurde das angeführt. Philippus hatte keinen Zweifel, der tauft ihn. Und dann kommt dieser schöne Satz, den Susanne so schön fand. Er befand sich plötzlich in Aschdod wieder. Er wurde entrückt. Es wird nicht erzählt, wie das passiert ist. Kann ich jetzt auch nicht erklären, will ich auch nicht erklären. Interessant ist, dass das ja der Mann war, der Philippus, der gerade den Kämmerer zum Glauben gebracht hat. Und man könnte denken, wenn der jetzt weg ist, ist der Kämmerer todtraurig, weil jetzt dieser Mann, der ihn zum Glauben geführt hat, nicht mehr da ist. Das Gegenteil ist wahr. Man liest nämlich dann in Vers 39, er zog aber seine Straße fröhlich, steht da. Warum kann der sich freuen, obwohl Philippus weg ist? Weil der sich nicht an Philippus gebunden hat, sondern an Jesus. Für den war Philippus ein Helfer, aber mehr nicht, sondern das Leben hat er jetzt in Jesus gefunden. Und Jesus ist für ihn wichtig und den nimmt er ja mit. Und deshalb kann er sich freuen, auch wenn der Philippus nicht da ist. Der zieht jetzt nach Hause, nach Äthiopien als begnadigter Sünder und weiß, da liegt eine große Aufgabe vor mir in Äthiopien, da kann ich jetzt von Jesus erzählen. Und manche Kirchenväter sagen, das hat er dann auch getan und viel mehr weiß man von ihm nicht. Aber er trägt wahrscheinlich das Evangelium in die Stadt oder in das Land, aus dem er kommt. Was den Mann beeindruckt hat, war also nicht der Charme vom Philippus, seine Redekunst, seine Vollmacht, so wie beim letzten Mal der Simon, der war mehr von Philippus beeindruckt. Er war beeindruckt von Jesus und das hat ihn eben verändert. Das Wort Gottes hat ihn getroffen, das ist auf fruchtbaren Boden gefallen und hat sein Leben verändert. Darum kann Paulus später mal schreiben in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Was den Mann umgehauen hat, war die Gegenwart Jesu, das Wort Gottes, das hat ihn tief getroffen. Paulus gebraucht hier das Wort Dynamit, Dynamis Gottes. Es ist eine Kraft, die Menschen wirklich verändern kann. Das hat der Mann aus Äthiopien erlebt. Sein Leben ist neu geworden. Es hat ihn tief ins Herz getroffen. Und das kann auch heute noch geschehen, geschieht auch heute noch, dass Menschen von Gottes Wort getroffen werden. Der bekannte Pastor Spurgeon, Baptistenpastor, bevor der bekehrt war, hat er die 10 Gebote gelesen und die haben ihn ziemlich getroffen, weil er gemerkt hat, an den 10 Geboten scheitert er mit seiner Gutmütigkeit. Und irgendwie hat ihn das nicht losgelassen und er versuchte, eine Kirche zu finden, in den Gottesdienst zu gehen. Er schreibt seine eigene Bekehrungsgeschichte und sagt, er meinte, er würde heute noch in Finsternis und Verzweiflung sitzen, wenn er nicht eines Morgens sich auf den Weg gemacht hätte in die Kirche. Er wollte eigentlich in eine ganz andere Kirche gehen, aber es war Schneesturm. Er kam nicht durch, dann ging er in so ein kleines Dorf, in eine Seitenstraße, stand vor so einer kleinen Methodistenkapelle und hat gesagt, was soll's, ich wollte in den Gottesdienst, ich gehe eben hier hin. Dann schreibt er, sie gehörte den Methodisten, ich hatte schon viel von diesen Leuten gehört, unter anderem, dass sie so laut sängen, dass man Kopfschmerzen davon bekomme. Aber es hat ihn nicht gestört, hielt mich nicht zurück, ich wollte ja gern wissen, wie ich gerettet werden könnte. Dann ging er da rein und sagt, da saßen nur 12 bis 15 Leute wegen dem Schneesturm. Der Prediger kam nicht, auch wegen dem Schneesturm. Und irgendwann stand dann ein einfacher Mann auf, unstudiert, der jetzt nicht Theologe war, was nicht schlimm ist, aber nicht der, auf den man gewartet hat. Er schlug dann die Bibel auf und las die Worte, Gott spricht, blickt auf mich, so werdet ihr gerettet aller Welt enden. Und dann sagt er, der Prediger, der hat die Worte ungefähr so behandelt, hat gesagt, dieser Text ist sehr einfach, er sagt, blickt auf Gott, das ist keine große Anstrengung, ihr braucht keinen Fuß aufzusetzen, keinen Finger zu rühren, ihr braucht keine Universität besucht zu haben, ihr braucht nur hinzublicken. Und dann hat dieser Prediger etwas gemacht, was man eigentlich als Pastor nur machen sollte, wenn man wirklich weiß, es kommt vom Herrn. Er hat mit dem Finger auf Spurgeon gezeigt und hat gesagt, junger Mann, du siehst sehr elend aus und elend wirst du bleiben im Leben und im Sterben, wenn du nicht dem Wort des Propheten gehorchst. Und dann ist er noch lauter geworden und hat gesagt, junger Mann, blick auf Jesus Christus, tu es jetzt. Und dann hat er gesagt, Spurgeon, ich fuhr auf meiner Bank zusammen, zugleich aber schenkte ich Jesus mein Vertrauen und war gerettet. Es war das Werk eines Augenblicks. Die finstere Wolke, die mich jahrelang umschattet hatte, war verschwunden. Ich sah die Sonne. Wie gesagt, muss man vorsichtig mit sein. Aber da hat es gepasst. Ähnliches hat der Kämmerer erlebt. Der kam zum Glauben. Und jetzt wird das Schöne, was im Text nicht mehr steht, aber der hat ja die Jesaja-Rolle gekauft. Und hat bei Jesaja 53 angefangen. Wenn man nur 3 Kapitel weiterliest, kommt eine Stelle, die für alle Eunuchen und Ausländer wie Balsam auf dem Öl war. Mit Sicherheit hat er nochmal gejubelt, als er diese Stelle gelesen hat, aus Jesaja 56, die Verse 4 und 5. Denn da heißt es, denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, also ein Vers vor spricht er auch noch von Ausländern, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht, den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus, in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Der hat sich einmal gefreut. Ich glaube, da hat er nochmal das Ganze sich gestrahlt, als er das lesen durfte, dass Gott für ihn ihn nicht nur annimmt, sondern ihm ein Haus baut anstelle von Söhnen und Töchtern. Und wenn der zurückgekommen ist, hat er gesagt, wisst ihr, Jesus kann mich gebrauchen und euch kann er auch gebrauchen. Der hat Platz für Eunuchen. Ich kann es euch zeigen. Der hat auch Platz für dich. Und er hat erlebt, dass Gott Maßarbeit tut. Dass Gott ein Gott der Maßarbeit ist. Ich möchte das zum Schluss bringen. Ich glaube, dass Gott das heute genauso noch tun kann wie damals. Auf jeden Fall möchte er auch dich und mich wie in Philippus gebrauchen auf unsere Art. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht in der Wüste, da wo Gott uns hingestellt hat. Aber ich bin auch überzeugt, dass Gott uns manchmal Menschen in den Weg stellt. Und wir sind dann die richtigen Personen zur richtigen Zeit für diese Menschen, weil wir ihnen dann vielleicht sagen können von der Hoffnung, die in uns ist, die wir haben, was uns hilft. Gott bereitet auch heute noch Menschen so vor, dass sie die Botschaft und Begleitung bekommen, die sie benötigen. Und Gott führt auch heute noch Menschen durch sein Wort in Entscheidung. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir hier von Philippus lernen dürfen. Er vertraute auf Gott und Mensch wurde gerettet. Und ich finde, das zeigt, was für einen wunderbaren Herrn wir haben. Und den möchte ich jetzt noch loben. Herr, ich danke dir für Philippus, der das so erlebt, wie du ihn gebrauchst, auf ganz ungewöhnliche Art und Weise. Er ist der richtige Mann an der richtigen Zeit, am richtigen Ort. Auch wenn das menschlich gar keinen Sinn gemacht hat, am Ende hat alles gut zusammengepasst. Und ich danke dir, dass du auch uns gebrauchen kannst, dass wir auch bezeugen dürfen, was wir mit dir erleben, wer du für uns bist. Und wir wollen dich bitten, dass du uns offene Türen gibst, dass Menschen auch von sich aus wirklich über ihre Probleme und Nöte sprechen und dass wir dann auch feinfühlig sind, empathisch genug auf gute Art und Weise zu reagieren, aber dass wir auch über die Hoffnung Rechenschaft geben, die in uns ist, dass wir ihnen auch bezeugen, was uns hilft und dass wir auch für sie beten und für sie da sind. Und vielleicht erleben wir dann auch wie Philippus, dass Menschen direkt oder später dadurch auch bewegt werden. Auf jeden Fall können wir Menschen eine Hilfe sein und darum wollen wir dich bitten, dass du uns dazu beitragen lässt. Und wir wollen dich loben und preisen, dass du auch heute noch Menschen rufst und zum Glauben führst. Amen. Ja, das wollen wir jetzt noch singen mit einem Lied auf Englisch. Ich habe den Titel leider vergessen. Entschuldigung.